Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
2017 haben wir gewählt und Autorin Ronja von Rönne hatte da schon vorher so eine gewisse Befürchtung.
Ich finde, man darf ruhig auch sagen, dass ein AfD-Wählen für mich auf jeden Fall ein Zeichen von innerer Schwäche ist.
Wir haben uns auf den Brexit vorbereitet im Jahr 2017 und Christian Schulte-Loh ist einer der wichtigsten Brückenbauer zwischen Deutschland auf der einen Seite und der Insel auf der anderen Seite als deutscher Comedian in Großbritannien.
Da fragte die Dame, was ich beruflich mache, da habe ich gesagt, ich bin Comedian. Da sagte sie, ja, sind Sie denn lustig, erzählen Sie, bringen Sie mich mal zum Lachen. Und das ist natürlich der Klassiker, der so also ein bisschen nervt. Dann habe ich gesagt, wenn ich Boxer wäre, würden Sie mich ja auch nicht fragen, dass ich Ihnen mal ein Beispiel meiner Arbeit liefere. Und da hat sie zu mir gesagt, you're funny. Aber hat nicht gelacht.
50 Talks. Und auf ein paar schauen wir zurück. Auf ein paar, die uns was über 2017 und über uns sagen. Viele der Menschen, die im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr hier waren, haben sich was getraut. Wie zum Beispiel Jost Kobusch. Der hat hier angekündigt, dass er den Nangai Kosum 2 besteigen will. Das ist einer der schwierigsten Berge im Himalaya. Er wollte das als Erstbesteigung machen und er wollte das alleine tun.
Natürlich denkt man immer, hey, es wird nicht mich treffen, es wird schon gut gehen.
Und ob es gut gegangen ist, das erzählt er heute Abend. Eine Stunde Talk, die letzte des Jahres.
Deutschlandfunk Nova.
Mit dem ganz subjektiven Jahresrückblick.
Na, es war halt eine Meute. Es war eine Meute von 500 total besoffenen Partygängern. Und die hätten halt lieber gerne irgendwie eine Striptease-Show gesehen oder sowas. Oder ein Zauberer oder sowas. Aber auf keinen Fall Comedy. Die haben gar nicht zugehört. Es war wild. Es war ganz wild.
Christian Schulte-Loh arbeitet als Comedian auf der Insel. Die Engländer halten ihn für einen der witzigsten Deutschen. Und wir brauchen Leute wie ihn in Zeiten des Brexits. Denn er sorgt dafür, dass wir uns nicht so ganz voneinander abgrenzen. Denn wir müssen uns ja irgendwie gegenseitig auch verstehen. Und das weiß Christian, das geht mit Humor. Zusammen lachen, das schafft ja auch so eine gewisse Nähe. Und dafür braucht es dann so Leute wie Christian, die beide Arten von Humor verstehen. Den bösen britischen auf der einen Seite und ja den deutschen eben. Und dass er beide Arten von Humor versteht, das hat mir Christian Schulte-Loh erklärt. Er ist ja mit seinen 2 Metern ein ganz großer, ähnlich wie John Cleese auf der britischen Seite, hier in Fawlty Towers. So sind wir ins Gespräch eingestiegen.
Oh, wait a minute, I got a bit confused here. Sorry, I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war. So could you... What's the matter?
It's all right.
Is there something wrong?
Will you stop talking about the war?
Me? You started it?
We did not start it.
Yes, you did. You invaded Poland.
Yeah. Geht heute auch noch gut.
Absolut.
Nee, don't mention the war. Hältst du dich daran als Motto, wenn du selbst auftrittst als Comedian in UK?
Nein, das muss natürlich erwähnt werden. Das ist ja sozusagen der berühmte Elephant in the Room. Ne? Also das ist ja darüber, das denken ja alle und das muss man dann auch ansprechen.
Inwiefern? Also du machst das dann selbstironisch in Bezug auf die Deutschen oder wie gehst du damit um?
Ja, ich sage zum Beispiel am Anfang dann auch, dass ich frage dann, ob Leute aus anderen Ländern noch da sind oder ob ich der einzige internationale Gast bin. Und dann melden sich immer ein paar und dann sage ich, dass man sich zum Beispiel als Deutscher immer schlecht fühlt, wenn man nach Minderheiten in abgedunkelten Zimmer sucht und so. Das sind da immer so Anspielungen, ne? Und das mache ich aber auch nur meistens am Anfang so ein bisschen, um die Leute einzustimmen und zu zeigen, ich mache mich über uns lustig und nicht nur über die. Und also, am Ende teile ich dann aus.
So ein bisschen erst zu sagen harmlos und dann holst du die Keule raus.
Genau, erst immer sich selber fertig machen.
Wenn du auf den britischen Humor guckst, inwiefern unterscheidet er sich von dem deutschen, weil er bösartiger ist?
Ja, vielleicht. Also er ist, glaube ich, schon bösartiger und er ist, glaube ich, ein bisschen düsterer und ein bisschen... Es gibt dieses schöne Wort self-deprecating, also sozusagen sich selbst runtermachen, selbst erniedrigen, genau. Und das ist da schon sehr, sehr verbreitet, dass sozusagen dieses sarkastische und dieses etwas düstere, das ist da schon verbreiteter als bei uns. Wobei das bei uns sich auch verändert, glaube ich. In den letzten Jahren ist es auch viel politischer und viel düsterer geworden.
So. Hast du das Gefühl, dass das für uns gilt, gerade in Deutschland?
Ja, absolut.
Durch wen zum Beispiel?
Vielleicht auch durch die Generation YouTube, die jetzt auch amerikanische, englische Comedy guckt und so weiter. Junge Leute, die dann halt diesen Humor auch annehmen. Und früher war der deutsche Humor vielleicht eher geprägt von so Arztwitzen und Mann- und Frauwitzen, Schwiegermutterwitzen. Und das ist, glaube ich, vorbei.
Der gepflegte Altherrenwitz.
Der Altherrenwitz, schön am Tresen sitzen, ne? Herrengedeck und dann mal einen raushauen.
Wie ist das mit dem, also nehmen die Leute, das eine ist ja selbst erniedrigend, da steckt dann aber auch sowas drin, wie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Also diese gute Selbstdistanzierung, um gesund zu bleiben.
Genau. Das ist ja, das sieht man ja am Brexit und so weiter und den ganzen Themen, die dann in England passieren, das können die ja alle nicht ernst meinen. Das ist so ein bisschen auch so dieses Thema, komm, wir machen mal und gucken, was passiert. Ja. So, und dann wir reiten mal gemeinsam ins Chaos. Das wird bestimmt lustig.
Du hast ein Programm, wo du erzählst, dass du als Austauschschüler nach England gekommen bist und sozusagen bei den klassischen Mittelklasse-Engländern gelebt hast. Und da beschreibst du eine Situation, dass es auf der Toilette 2 Spülungen gibt und zwar für groß und für klein.
A P-Button and a Poo-Button. To save water. Isn't that amazing? That's as middle class as it gets. When a middle class person in England wants to have a crazy night, they go for a pee and push the poo button instead.
Das heißt aber, Mittelklasse sitzt ihr schon auch gegenüber in dem Moment. Da können die herzhaft drüber lachen.
Ja, genau. Es ist so, das ist ja das größte Thema in England, die Klassengesellschaft. Und die Leute sind ganz stolz auf ihre Klasse, aus der sie kommen. Also entweder Arbeiterklasse, Mittelklasse oder Oberklasse. Und die Oberklasse ist natürlich verpönt. Das ist sozusagen das alte Geld, der Adel und so weiter. Und man ist dann entweder stolz, Arbeiterklasse zu sein, um in einer Jogginghose rumzulaufen und sagt, das bleibt auch das Leben lang so. Ne? Oder man ist stolz, irgendwie Mittelklasse zu sein und zu wissen, was Hummus ist und was Couscous ist. Und das ist ein großes Thema.
Und das zweite große Thema ist ja, das steckt mit in dem Sketch ja auch drin, Toilette.
Ja.
In England, ich habe immer das Gefühl, die haben ja im Gegensatz zu Deutschland überall öffentliche Klos. Also dieses Schöne, wenn du irgendwo parkst in England, hast du sofort eine Toilette, wo du mal gehen kannst.
Ja, das Allerbeste sind die Toiletten, die nachts aus dem aus dem Boden rausfahren. Hast du die mal gesehen?
Nee, die kenne ich nicht, erklär.
Das sind Gullideckel und es gibt es wirklich überall in London. Es sind Gullideckel tagsüber und dann fährt da nachts so eine Art Telefonzelle raus. Und das sind Pissoirs an allen vier Seiten. Also eine Stehtoilette für die Männer.
Im öffentlichen Raum.
Im öffentlichen Raum, ohne Wand, ohne Abdeckung dahinter. Und da steht man einfach und pinkelt in so eine Telefonzelle, eine offene.
Es hat ein bisschen was von Harry Potter, ehrlich gesagt. Ne?
Ich würde mich da gerne mal draufstellen, wenn die morgens wieder runtergefahren wird, ne? Und mal gucken, was da unten so los ist. Das funktioniert. Das ist natürlich total sexistisch, weil die Frauen daneben stehen und sich hinter den Mülltonnen verstecken müssen und da pinkeln. Ja, aber es ist großartig. Es ist ein verbindendes Gefühl, wenn man da steht.
Und genau, das brauchen wir. Genauso wie den Humor auf beiden Seiten, wenn es Richtung Brexit geht. Und ich liebe die Insel sowieso. Die Engländer, die Schotten und die Waliser so sehr. Und deshalb war Christian Schulte-Loh der witzigste Deutsche auf der britischen Insel. Für mich eine ganz besondere Begegnung.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Wir gucken ja immer, dass die Gäste, die bei uns in die Talksendung kommen, was Besonderes gemacht oder was Besonderes erlebt haben. Jost Kobusch hat schon mal eine Lawine miterlebt.
Fuck. Scheiße.
Das ist genau der Moment, wo der Schnee sozusagen über ihn hinweg wäscht. Das hat ihn aber nicht vom Bergsteigen abgehalten. Im Mai 2016 hat Jost einen der schwersten Berge der Welt bestiegen, der am seltensten mitbestiegen wird. Die Annapurna, knapp 8100 Meter hoch. Und das Ganze hat Jost ohne Sauerstoff gemacht, ohne Sherpa. Dafür mit 23 Jahren. Jost geht also immer wieder an seine Grenzen. Im August war er hier und hat damals ein ganz neues Projekt angekündigt.
Also bis jetzt ist es noch so ein bisschen secret, aber
hier ist eine gute Möglichkeit, wir sind unter uns.
Wenn ihr das hört, dann bin ich eh schon in den Bergen. Also letztendlich geht es darum, einen der höchsten unbestiegenen Berge dieser Erde zu besteigen.
Ist welcher?
Das ist der Nangpai Gosum 2. Das ist der vierthöchste unbestiegene Berg der Erde.
Sag uns drei Sätze dazu. Ist wo, ist wie hoch und warum machst du es?
Ist im Himalaya an der nepalesisch-chinesischen Grenze. 7300 ungefähr. Es gibt mehrere Angaben von der Höhe. Ja, ist.
Warum unbestiegen? Warum ist der so schwer?
Ist schon eine Challenge. Ne? Der ist halt von zwei 7000ern umgeben, links und rechts. Und man müsste entweder über diesen 7000er erstmal rübersteigen und dann da drauf. Oder durch die steile Südwand. Und meine Idee ist quasi, diese steile Südwand anzuschauen und quasi da solo eine Route zu durch etablieren.
Was heißt steile Südwand? Also über was für eine Strecke, Wand reden wir da?
Wir reden da jetzt so über Pi mal Daumen vielleicht 2000 Meter Wand.
Okay, und wie planst du die zu erklimmen?
Puh, also die ersten paar hundert Meter sind relativ leichtes Terrain und dann kommt eine technische Sektion, die ich mir erstmal anschauen muss. Ich muss mir erstmal anschauen,
was
wie
heißt
das
technische
Ganze.
Sektion?
Technisch heißt, da ist Fels und Eis kombiniert und je nachdem, es ist eine Südwand, wie stark die Sonne scheint, ist da weniger Eis.
Das heißt, du kannst oder zum Beispiel mehr. Nicht mit Sicherungssystemen ins Eis reingehen, weil einfach es nicht hält im Zweifelsfall.
Genau, auch nicht auf dem Eis klettern. Und vielleicht ist das Gestein darunter ja nicht sehr stabil, dadurch, dass da manchmal Eis ist und manchmal nicht, wirkt da vielleicht eine sehr große Sprengkraft und zerkleinert das Gestein und es könnte vielleicht ein Schuttbruchhaufen sein, durch den ich da hoch muss, was total unsafe wäre. Ich werde mir das Ganze anschauen und werde da, wie soll ich sagen, einige Abseilpunkte drin installieren, an denen ich nachher abseilen kann und werde versuchen, vielleicht ein, zwei Fixseile zu installieren, für den Fall, dass das Wetter schlecht ist, damit ich schnell wieder runterkomme. Und dann werde ich versuchen, solo diese Wand zu durchsteigen, auf den Gipfel zu kommen und wieder durch die Wand runter.
Gibt es einen Plan, von dem du sagst, also von Einstieg Wand bis Gipfel werden es wahrscheinlich 2 oder 3 Tagesetappen sein? Oder ist das einfach so schwer abschätzbar, dass du sagst, hey, ich muss einen Rucksack mitnehmen, der im Zweifelsfall für eine Woche auch Verpflegung bereithält und muss dann in der Wand gucken, wie es läuft?
Also die Ungewissheit ist halt immer das Wetter. Ne? Besser ist, man hat da irgendwie Reserve. Ich könnte in einem der Camps in der Wand vielleicht auch noch 1 oder 2 Tage warten, je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt. Aber letztendlich ist es natürlich immer so pack light, ne? Also so leicht wie möglich, so schwer wie nötig. Und dann sollten es von Einstieg der Wand bis oben ungefähr 3 Tage sein. Aber je nachdem, ich kann dir jetzt gar nichts sagen. Ich habe nur Fotos gesehen und Google Earth. Also, wenn das sehr technisch ist, kann das auch länger dauern, ne?
Das war der Plan, den Nangbahai Gosum 2 zu besteigen. Im September hat Jost das dann tatsächlich versucht. Dann hat er irgendwann ein bisschen mehr Informationen zur Verfügung gehabt. Und ich habe kurz danach, nach dem Versuch, mit ihm gesprochen. Ich habe ihn unterwegs erwischt. Und als erstes hat er dann erzählt, was denn alles Probleme gemacht hat. Und das war von Anfang an eine große Menge.
Was erstmal schon eine schlechte Grundvoraussetzung war, war, dass die Sherpas, also ich habe einen Koch und einen Küchenhelfer dabei gehabt, dass die das Basecamp 2 Kilometer an der falschen Stelle aufgebaut hatten. Das heißt, ich bin jedes Mal 2 extra Kilometer gelaufen und habe Materialtransporte gemacht. Die Idee war ja erst, eine sehr, sehr technische Route zu klettern. Und dafür wollte ich Seile mitnehmen, die ich da zurücklasse, an denen ich nachher abseilen kann. Mhm. Insgesamt hatte ich 500 Meter Seil zum Berg getragen. Das sind um die 30 Kilo. Zuzüglich Nahrung, Brennstoff etc. Bin ich also hin und her gependelt. Das war schon mal an sich eine Herausforderung, alleine den ganzen Kram zu tragen durch dieses Schuttgelände. Und dann, wie soll ich sagen, das war eine Südwand. Das heißt, wenn die Sonne geschienen hat, wenn das Wetter super war, dann ist da alles rausgeschmolzen. Es gab Steinschlag, dauerhaft wirklich in Kokosnussgröße. Und wenn das Wetter nicht so schön war, dann sind die Lawinen runtergekommen. Das heißt, es waren erstmal relativ schlechte Grundvoraussetzungen.
Hast du darüber nachgedacht, das ganze Ding dann abzublasen, weil es einfach zu gefährlich ist?
An einer Stelle auf dieser sehr technischen Route bin ich tatsächlich fast abgestürzt, weil die Bedingungen schlecht waren. Also,
was ist da passiert?
Ich bin in eine sehr steile Sektion reingestiegen, auf ungefähr 6300 Meter, natürlich solo. Die Idee war, solo hochzuklettern und dann nachher einen Standplatz aufzubauen, an dem ich abseilen kann. Problem an sich war eher, dass da, wo ich den Standplatz bauen wollte, die Eisqualität nicht ausreichend war. Es war alles absolut schlechte Eisqualität. Ich wollte einen Ruhepunkt einrichten und das ist schiefgegangen. Also ich habe ein Eisgerät ins Eis gehauen und eine Eisschraube reingedreht, wollte gerade einen Schlaghaken reinschlagen in die Wand und da ist dieser ganze Standplatz rausgerissen und ich hing dann nur noch in diesem halb reingeschlagenen Schlaghaken.
Und hast du es dann nochmal versucht oder hast du dann gesagt, okay, das ist es jetzt?
Ich wusste auf jeden Fall, hey, die Route ist zu trocken. Es ist einfach zu starke Sonneneinstrahlung da. Da ist zu wenig Eis drin, die ist nicht kletterbar. Also nicht für mich in dem Style, wie ich es machen wollte. Aber ich habe gleichzeitig auch eine andere Linie gesehen.
Was hast du an der Linie gesehen? Die sah leichter für dich aus oder wieso hast du diese Linie dann gesehen oder was hat die für dich gangbar erscheinen lassen?
Die hatte sehr viel Eis auf jeden Fall und das waren schon mal gute Voraussetzungen. Die war nicht so direkt, die hatten leicht einen Schlenker gemacht, ging aber auch durch sehr steiles Gelände und hatte auch an sich einen schönen Charakter, aber primäre Eisroute. Die andere war auch mit Mixed-Passagen und dadurch natürlich bei Sonneneinstrahlung relativ schnell ausgetrocknet.
Und dann bist du nachts rauf oder was hast du dann gemacht?
Also ich bin zu meinem Advanced Base Camp, was ich mir selbst eingerichtet habe, gelaufen, sprich über diesen Schuttgletscher bis zum Wandfuß. Und bin vom Advanced Base Camp von 5600 Meter Höhe nachts um 3 Uhr los. Nachts, weil da scheint die Sonne nicht, da gehen weniger Lawinen runter. Durch so einen Lawinenkegel aufgestiegen und dann rüber traversiert, eine sehr, sehr weite Traverse im steilen Gelände. So ungefähr 60 Grad. Zwischendurch ja durchwachsene Qualität und bin um 4 Uhr nachmittags dann an einem Punkt angekommen, der so lawinensicher war, dass ich mein Camp 1 da errichtet habe auf 6400 Meter Höhe. Und habe dann quasi den Nachmittag da ein bisschen gedöst. Um 10 Uhr abends klingelte mein Wecker, ich habe Schnee geschmolzen und um Mitternacht bin ich für meinen Summit Push aufgebrochen.
Und?
Ja, und war bitter kalt, da habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich war froh, als die Sonne rauskam und mich ein bisschen gewärmt hat, aber der Tag hatte Windböen von ungefähr 60 km/h dabei. Ich bin dann irgendwann auf ungefähr 7200 Meter Höhe oder 7150 bin ich auf diesem Vorgipfel gelandet und ich war super in der Zeit, ich bin früh aufgestanden. Da wusste ich irgendwie schon so vom Bauchgefühl so, das wird höchstwahrscheinlich funktionieren. Aber ich hatte noch eine 800 Meter Traverse in teilweise fast hüfttiefen Pulverschnee vor mir. Das war dann nicht mehr so lustig.
Das hat aber geklappt dann.
Ich habe dann bis 10 gezielt, also 10 Schritte gemacht und tief durchgeatmet. Und das habe ich in dem Rhythmus durchgezogen bis auf den Gipfel, tatsächlich.
Was für ein Gefühl ist das, wenn du dann wirklich da oben stehst, wo noch nie jemand vorher gewesen ist?
Also erstmal dachte ich schon dreimal vorher, ich auf dem Gipfel ankommen. Und das war irgendwie nur so eine optische Täuschung. Also ich hatte das Gefühl fast dreimal. Aber als ich dann wirklich da ganz oben war, dann primär erstmal ist der ganze Schmerz und all das von mir abgefallen, weil ich konnte mich einfach auf den Bauch fallen lassen und da einmal durchatmen. Und gleichzeitig habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie diese ganzen Pioniere und Abenteurer, von denen ich als Kind so gehört habe, so die irgendwo aufgebrochen sind und neue Sachen entdeckt haben. Und es hat sich irgendwie viel größer angefühlt als sonst, wenn man auf so einem Berg steht.
Auf Joosts Homepage steht, am 3. Oktober um 10.25 Uhr erreicht ihr den Gipfel des Dankpai Gosum 2, 7296 Meter solo. Und darunter ist ein Bild mit klarem Sternenhimmel über dem Berg. Und fast an der Spitze sieht man ein Licht leuchten. Das muss Joost sein. Er hat es geschafft, allein und als erster. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk mit dem Jahresrückblick.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Christine Rudolph ist Hauptfeldwebel und für Deutschland im Einsatz.
Ich bin damals 21 gewesen, als ich in den ersten Einsatz gegangen bin. Da war das ein sehr, sehr komisches Gefühl, mit 21 quasi sein Testament zu schreiben. Aber man muss eben immer auf Nummer sicher gehen.
6 Auslandseinsätze hat sie hinter sich gehabt bis zu diesem Jahr. Türkei und Afghanistan. Einmal Türkei, 5-mal Afghanistan. Und zwar für das Radio der Truppe, das ist Radio Andernach. Sie war im Frühjahr bei mir zu Gast und hat erzählt, was es denn eigentlich heißt, Deutschland am Hindukusch zu verteidigen.
Also, wenn man in Afghanistan ist, dann ist es, würde ich persönlich sagen, immer ein bisschen eng. Es gibt eine gefährdete Sicherheitslage und es kann immer was passieren. Aber es kann genauso gut in Deutschland eben passieren, dass ich über einen Zebrastreifen laufe und mich erwischt ein Auto.
Und die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht eine andere.
Das ist es nämlich eben. Also im Einsatz kann es durchaus mal passieren. Man sieht, wie viele gefallene Kameraden man hat, dass etwas vorkommt, was man so nicht gedacht hat, daran geglaubt hat. Ich habe es nie bereut, weil mich jeder Einsatz auch persönlich sehr viel weiterentwickelt hat. Aber es gab natürlich die ein oder andere brenzliche Situation. Das fängt dann an bei dem Raketenanschlag oder halt Beschuss, während man im Fahrzeug sitzt, was ich in der ersten Sekunde gar nicht realisiert habe. Es war so ein Pling-Geräusch und ich habe dann die Kameraden gefragt, was war das? Beschmeißt uns jemand mit Stein? Nee, wir werden gerade beschossen.
Puh. Gibt es dann irgendwie eine Art von Debriefing danach, dass man sich nochmal zusammensetzt und kurz drüber redet, wie groß war die Sorge, wie gefährlich war die Situation?
Man setzt sich immer abends nochmal zusammen und für einen absoluten Notfall gibt es im Einsatz auch einen Psychologen, der setzt sich dann auch nochmal mit einem zusammen und damit dann am Ende kein sogenanntes PTBS entsteht. Also
posttraumatische Belastungsstörung.
Genau. Und ich habe aber auch schon Kameraden kennengelernt, die halt jetzt mit diesem PTBS leben müssen. Habe die auch letztes Jahr in Florida begleitet. Für die ist Sport der Ausgleich schlechthin.
Was hast du mit denen gemacht? Als Reportage dann begleitet?
Genau, also wir waren 10 Tage in Orlando, Florida. Da waren die Invictus Games, die sind von Prince Harry vor 2 Jahren ins Leben gerufen worden. Und dort treten also alle möglichen Nationen gegeneinander an und ist quasi wie Olympia für einsatzgeschädigte Soldaten. Ganz interessant fand ich, auch afghanische Soldaten nehmen daran mit teil. Das waren vielleicht 6 oder 7 Stück, aber die nehmen da auch teil. Und dort sind halt Soldaten mit körperlicher Beeinträchtigung oder eben seelischer.
Spielt Angst für dich keine Rolle?
Ich gehe immer sehr respektvoll in den Einsatz. Ich habe sehr viel Respekt davor. Ich weiß, was im schlimmsten Falle passieren könnte. Aber ich glaube, wenn man Angst entwickelt, dann kann das ganz schnell auch in eine Art Panik übergehen und man funktioniert nicht mehr so, wie man funktionieren sollte. Wir werden ja daraufhin auch ausgebildet, zu wissen, was wir in einer Situation tun sollten, könnten. Ob das dann in der Situation wirklich so passiert, ist dann nochmal eine andere Sache, weil man weiß ja nie, wie der Körper reagiert. Aber ich gehe immer mit sehr viel Respekt in so einen Einsatz und sorge auch immer vor. Also ich verabschiede mich bei den wichtigen Menschen bei meiner Familie. Ich sorge auch finanziell vor. Ich sorge vor, dass im Falle eines Falles auch geregelt ist, wie das bei mir gesundheitlich dann aussieht. Also so
du hast eine Patientenverfügung zum
genau,
Beispiel.
Genau, in der Art und Weise, ja.
Okay, es wird irgendwo ein Abschiedsbrief legen, der im Zweifelsfall deinen, wenn du im Einsatz ums Leben kommen solltest, deinen Angehörigen oder beziehungsweise den Menschen übergeben wird, die dir lieb und teuer irgendwie sind.
Genau, also das ist, ich bin damals 21 gewesen, als ich in den ersten Einsatz gegangen bin. Da war das ein sehr, sehr komisches Gefühl, mit 21 quasi sein Testament zu schreiben. Aber man muss eben immer auf Nummer sicher gehen.
Jetzt hast du gesagt, sozusagen dein Vater, familiär bist du davor geprägt. Haben sich deine Freunde mittlerweile daran gewöhnt, dass du so einen Job machst? Also auch damit leben müssen, dass du immer wieder Tschüss sagst und im Zweifelsfall weiß man nicht so richtig, wie es dir geht?
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es sind auch Freundschaften daran kaputt gegangen, die das nicht ausgehalten haben, wo man dann nach Hause kommt und man eben einfach ein bisschen braucht, um wieder anzukommen und man sich auch menschlich halt ein bisschen verändert hat. Und das hält nicht jede Freundschaft aus und auch nicht jede Beziehung. Von daher ist es ganz häufig der Fall, dass man seine Freunde interner der Bundeswehr sucht.
Das heißt Beziehung bei dir?
Ja.
Innerhalb der Bundeswehr?
Ja, ich habe das sogar so clever geregelt, dass wir zusammen in den Einsatz gehen.
Nein, das macht die Bundeswehr mit.
Ja, Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird ganz groß
in geschrieben. In Masai Sharif, das ist das neue Programm.
Ja, hat seine positive und auch negative Seite, weil nicht jeder kann eben seinen Partner mit in den Einsatz nehmen und dementsprechend muss ich auch darauf achten, dass die Kameraden nicht eifersüchtig werden.
Du bist jetzt knapp 10 Jahre dabei. Was ist das, was dich heute noch antreibt? Das mag ja möglicherweise eine andere Motivation sein, als zu dem Zeitpunkt, zu dem du zum ersten Mal zum Bund gegangen bist.
Auf der einen Seite ist es die Reaktion von den Kameraden im Einsatz. Das treibt mich immer wieder an, auch in den Einsatz zurückzukehren, man denen Gutes antun kann im Einsatz durch dieses Radio. Und auf der anderen Seite treibt mich auch einfach an, die richtige Entscheidung getroffen zu haben mit Sicherheit, was meinen Job angeht. Also ich werde mir immer sicher sein können, dass ich bei der Bundeswehr bleibe. Und dementsprechend habe ich eine finanzielle Sicherheit und das beruhigt einen innerlich schon sehr.
Ich könnte es aber auch im öffentlichen Dienst in Deutschland haben und müsste es vielleicht nicht durch die Welt reisen.
Das ist richtig, aber ich erlebe sehr viel und sehe sehr viel von der Welt und das gefällt mir extremst gut. Ich reise auch sehr gerne und ich mag es einfach, neue Menschen kennenzulernen und andere Traditionen und so sieht man die Welt auch ein bisschen anders und die eine oder andere Lage oder politische Entscheidung kann man dann auch anders einschätzen.
Wenn du nach 4,5 Monaten zurückkommst, dann muss das im Juli sein, also bei uns im Sommer irgendwann Ende Juli. Dafür schon Pläne für die Zeit danach?
Entspannen. Zu Hause ankommen, mich auf den Balkon legen, vielleicht noch Musik hören, keinen unbedingt sehen, außer vielleicht die Familie und einfach mal Privatsphäre genießen. Das ist nämlich etwas, was man im Einsatz überhaupt nicht hat.
Hauptfeldwebel Christine Rudolph ist mittlerweile wieder zurück in Deutschland und sie gehört zu denjenigen, die das Grün der Truppe mit Stolz tragen und war dieses Jahr auch zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Wenn man diesen Kindern zuhört und sieht, dass sie eigentlich teilweise eher gar nicht reden oder nur weinen und dann weiß, was sie erlebt haben und dann kann man da echt schon mal dran zweifeln.
Katharina Ebel hat im Norden Iraks ein SOS-Nothilfeprogramm mit aufgebaut und dann geleitet und zwar im Flüchtlingslager in der Nähe von Dohuk. Und in diesem Camp leben etwa damals zumindest 17.000 Jesiden und darunter sind viele Kinder, die Schreckliches erlebt haben. Die mussten unter anderem zusehen, wie ihre Eltern ermordet wurden, die wurden von ihren Familien getrennt oder mussten selbst als Kindersoldaten dienen. Und Katharina hat genau dort ein Projekt aufgebaut im Norden Iraks in diesem Flüchtlingslager, das exakt diesen Kindern irgendwie helfen soll.
Also dadurch, dass diese extremen Traumatisierungen dort stattgefunden haben, haben wir ein Projekt aufgebaut für Kinder von 8 bis 18 Jahren und behandeln diese Kinder psychologisch. Das heißt also, es ist in Traumaintervention.
Jungs und Mädchen.
Es sind beide, genau. Also es geht auch nicht nur um Missbrauch. Also es geht eben auch darum, dass Jungs als Kindersoldaten teilweise ausgebildet wurden, die auch bis zu 3 Jahre in IS-Gefangenschaft gesteckt haben oder als Kinder Sklaven mitsamt der Mutter von A nach B ständig verkauft wurden und die Mutter in einem Haushalt zum Beispiel gearbeitet hat, aber die Kinder das natürlich alles mitbekommen haben und das in einem sehr, sehr, sehr jungen Alter. Teilweise waren die 5 Jahre oder jünger und dann werden die 3 Jahre geprägt. Und kommen dann zurück und sprechen plötzlich Arabisch. Sie haben anderen Namen teilweise. Sie haben gelernt zu beten auf muslimische Art und Weise. Und das ist natürlich nichts, was in dieser Kultur irgendwie zu Hause ist. Die Jesiden beten anders. Mhm. Und dann müssen sie plötzlich wieder in die Gemeinschaft und in die Familien integrieren.
Das ist auch ganz viele Identitätsfragen. Ne? Wer bin ich eigentlich und wie passe ich da rein und was möchte ich eigentlich für mich? Und
das ist ein richtig dickes Ding. Vor allen Dingen in dem Alter weiß ich sowieso nicht, wer ich bin. Mhm. Und wenn mir diese Identität dann auch noch gestohlen wird, wird es auch ganz schwer, wenn ich 3 Jahre der Schulzeit verpasst habe und dann plötzlich als Elfjähriger mit den Kleinen in die Schule muss. Na, herzlichen
Sehr
Glückwunsch.
Uncool. Mhm.
Echt, ja. Und zusätzlich habe ich dann mit meinen Erinnerungen zu kämpfen, die ich leider auch nicht selber beeinflussen kann. Und das sind Bürden, die diesen Kindern auferlegt werden, die eigentlich ohne Betreuung für sie kaum zu machen sind.
Gibt es sowas wie, das hört sich jetzt total zynisch an, so ist es aber nicht gemeint, aber gibt es so eine Art, kannst du sagen, wie erfolgreich ihr da seid? Also Erfolg, finde ich, ist ein ganz schwieriges Kriterium dafür, aber was erreicht ihr? Vielleicht ist das die bessere Frage.
Also ganz ehrlich, ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, weil es ein Pilot ist. Das heißt, also ich bin kein Psychologe. Ich musste den Psychologen vertrauen, die das aufgebaut haben. Das ist eine norwegische Organisation aus Psychologen, die diese Intervention letztendlich erprobt haben in Krisengebieten und nach Katastrophen. So, und haben das auch alles evaluiert, aber
Trotzdem aber weiß man, wenn man sich vorstellt, was die Menschen für Erinnerungen mitbringen und für Geschichten und teilweise auch noch Kinder, wie soll man an die rankommen? Also
wenn man diesen Kindern zuhört und sieht, dass sie eigentlich teilweise eher gar nicht reden oder nur weinen und dann weiß, was sie erlebt haben, und dann kann man da echt schon mal dran zweifeln. Mhm. So, und dann auch weiß, okay, diese Intervention wird von Leuten durchgeführt, die sind keine Profis, also sind keine Psychologen, sondern das sind Freiwillige, die nach diesem Manual einfach arbeiten.
Wirkt auch noch ein bisschen schematisch dabei, ne? Wie willst du individuell vernünftig reagieren, bla bla bla.
Und das war natürlich alles irgendwie mit Supervision, immer von dem Psychologen, und aber trotzdem, also ich war
skeptisch.
Ich war schon sehr skeptisch. Mhm. So, und letztendlich sind die Ergebnisse extrem positiv. Also wir haben Kinder, die wirklich schwere Erfahrungen gemacht haben. Also die 3 Jahre mit dem vom IS in Gefangenschaft waren oder in IS-Gefangenschaft waren, gesehen haben, wie ihr Vater erschossen wurde, als Sklaven verkauft wurden, von der Mutter getrennt wurden, von der Schwester getrennt wurden, als Kindersoldat ausgebildet wurden, an die Front geschickt wurden. Dieser Junge, von dem ich jetzt gerade rede, den ich im Kopf habe, der war am Anfang nicht in der Lage, überhaupt nur irgendwas zu erzählen.
Man hat auch irgendwann das Gefühl, wie viel kann eine Seele ertragen, ne?
Genau.
Also ohne zu zerbrechen.
Ja, also es ist überhaupt schon unglaublich.
Ja.
Der hat am Anfang nur geweint, und er hat es in der letzten Session dann tatsächlich geschafft, am Stück seine Geschichte 20 Minuten lang zu erzählen, und hatte sich unter Kontrolle. Das war extrem beeindruckend, und von diesen Erfolgen gibt es relativ viele.
Und das macht Hoffnung. Katharina Ebel hat im Norden Iraks ein SOS-Nothilfeprogramm aufgebaut und geleitet für jesidische Kinder und hat mir davon in diesem Jahr erzählt. Und dass Katharina das gemacht hat, das hat mich damals beeindruckt und beeindruckt mich auch jetzt noch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Eines der größten gesellschaftlichen Probleme, da gucken wir zum Schluss drauf, ist dieses eine Gefühl, das wir relativ selten reflektieren.
Und die Angst ist, glaube ich, das, was man am ehesten aushebeln müsste, denn Angst ist sehr, sehr stark, und Angst kann, wenn sie stark genug ist, jede Entscheidung übernehmen.
Das hat Ronja von Ronne gesagt, als sie im Frühjahr bei mir war. Sie hat selbst lange unter Panikattacken gelitten und weiß aber, dass man immer auch anders damit umgehen kann, als dem sozusagen nachzugeben. Und sie hat mir dann erklärt, dass das Ganze, Angst und Panikattacken, auch was mit der Bundestagswahl zu tun haben wird aus der damaligen Perspektive. Und das sagt sie als jemand, der ganz häufig mit diesem Begriff, der sie ist die Stimme der Generation Y, bezeichnet wird. Das findet sie aber nicht so cool.
Erstmal ist es eine hässliche, blöde Formulierung, die alle 2 Tage für irgendjemand anderen verwendet wird.
Aber hast du nicht meine ironische Distanzierung gemerkt durch die quasi mitgesprochenen Anführungsstriche?
Bei dir total. Ich würde dir ja auch mein Leben anvertrauen, ähnlich wie den Dönermännern. Du
Absolut.
Hast so eine ruhige Radiostimme. Ich würde dir da sofort vertrauen. Aber der Spruch ist natürlich wirklich grenzdämlich. Erstmal so eine Floskelparade. Dann möchte ich auch überhaupt nicht für meine Generation sprechen. Vielleicht das Thema nicht mal besonders interessant. Und es gab auch keine demokratische Versammlung, wo sich alle 25-Jährigen getroffen haben und ihre Hand dafür gehoben haben, dass ich bitte für ihre Sprecherin sein soll. Ich glaube, das möchten viele auch gar nicht so gerne. Und ich bin ganz froh, wenn ich es schaffe, für mich selbst zu sprechen.
Ich habe aber, da bin ich jetzt wieder im Buch, also muss ich auch mal kurz aufblättern, Seite 80 steht, recht lange Überschrift, vielleicht ist die ja von dir, die Frage nach der eben Generation Y ist so langweilig wie ein Töpferkurs ohne Ton, bei dem man dann auch noch alle anderen Teilnehmer absagen, weil sie doch lieber Stehpaddeln lernen wollen.
Ja, genau. Genau so empfinde ich das.
Ja? Ja. Und in dem Text geht es dann aber, warte, irgendwo stand das, das habe ich mir angestrichen, ging es um Tavor, wo ich mich gefragt habe, woher weißt du, was Tavor ist?
Naja, von jemandem, der in Therapie war, kann man auch annehmen, dass er Tavor kennt. Das liegt doch eigentlich relativ nah. Tavor ist ein Medikament, was man vor allem einnimmt, wenn man Panikattacken hat oder hatte oder damit zu kämpfen hatte. Es gibt es auch vor allem in Psychiatrien, das ist oft eine Einschlafhilfe. Ist aber höchst abhängig machend. Wird vor allem so in Notfallsituationen eingenommen. Ich habe immer Tavor mit, weil ich Panikattacken habe, aber ich hab sie dann meistens doch nicht, weil ich weiß, dass ich Tavor habe. Also das ist der Trick. Also ich nehme es nie, ich hab's nur.
Seit wann kämpfst du damit?
Ich glaube, seit ich 17 bin. 17. Mit 17 habe ich aus Versehen wahnsinnig viel LSD genommen, weil es in einer Orangensaftflasche in einer Wohnung stand und da war das drin, irgendwie für 4 Leute. Es sollte, glaube ich, ein Geburtstagsgeschenk sein. Allerdings nicht für mich. Und dann bin ich irgendwie rumgetrippt für 48 Stunden und fand das sehr heftig und sehr anstrengend. Und danach hatte ich Panikattacken, dachte aber, es seien Flashbacks, weil ich gar nicht wusste, was Panikattacken sind. Das fühlt sich ja auch nicht erstmal nicht an wie Angst, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt, ich kann nicht mal atmen und wusste lange überhaupt nicht, was es ist oder dass das irgendwie normal ist. Und das war eigentlich auch das Sinnvollste, was der Therapeut dann gesagt hat. Das sind Panikattacken und die sind nicht tödlich, egal wie unangenehm sie sind. Aber man kann sich ja sehr gut reinsteigern, dann die Angst vor der Angst und dann generalisiert sich das und dann hat man plötzlich Angst vor U-Bahn fahren und vor Fliegen und es gab eigentlich nichts, wo ich mich nicht reinsteigern könnte, dass es sehr, sehr unheimlich ist. Es hilft aber dann zum Beispiel Tavor, finde ich, ist gut, wenn man weiß, man hat es mit, aber man muss es gar nicht unbedingt nehmen.
Wann warst du beim Therapeuten?
19 oder 20 oder so.
Okay.
Ja.
Und dann aber nicht lange und seitdem hast du es irgendwie so für dich, dass der Alltag funktioniert?
Ja, ich meine, das Einzige, was bei Angst hilft, deswegen finde ich das Thema ja auch total interessant, ist ja eigentlich Konfrontation. Mhm. Also ich hatte Angst vor U-Bahn fahren, also habe ich mir irgendwann ein U-Bahn-Ticket gekauft und bin halt gefahren.
Alleine oder mit Hilfe?
Alleine, ich mag Sachen gerne alleine machen, deswegen wollte ich schreiben, ich wollte meinen Job ohne Menschen. Deswegen auch das alleine und dann habe ich mir ein Flugticket, was irgendwie das Größte war, dass ich überhaupt nicht fliegen konnte, weil ich nicht gerne in meiner Freiheit eingeschränkt bin und deswegen bin ich da halt einfach durchgegangen und es war ziemlich oft sehr unangenehm und es ist immer noch sehr unangenehm für mich fliegen. Aber Konfrontation ist einfach das Einzige, was bei Ängsten hilft. Was ich im großen Kontext eigentlich sehr interessant finde, weil wenn jetzt irgendwie besorgte Bürger herumlaufen mit viel Angst in ihren Köpfen, dann behauptet die AfD von sich, diese Ängste ernst zu nehmen. Und das ist eigentlich genau falsch. Die Angst vor Terror ist eine Angst, die man unbedingt nicht besonders ernst nehmen sollte, wenn man sie ernst nimmt. Denn es ist ja immer noch wahnsinnig unwahrscheinlich, auf dem Alexanderplatz erschossen zu werden oder sowas. Deutlich wahrscheinlicher, dass ich jetzt vom Weg vom Studio heim im Taxi einen Unfall habe. Und diese Angst ernst zu nehmen und dann darauf zu reagieren, quasi mit Placebos, also irgendwie zu sagen, wir lassen keine mehr rein, das ist irgendwie so ein bisschen das Tavor der AfD. Also es ist ein symptomatisches Behandeln einer Angst, aber es geht nicht auf ihre Ursprünge zurück, die man eigentlich sehr viel ernster nehmen müsste, denn dass die Angst vor Fremden könnte man nur damit in den Griff kriegen, dass man einen AfD Wähler oder einen besorgten Bürger in einen Raum sperrt mit einem syrischen Flüchtling und die beiden zu einer Unterhaltung zwingt. Also nur diese Art von Konfrontation wäre eigentlich ein tatsächliches Ernstnehmen der Ängste. Nicht ein Pflaster draufkleben wie Obergrenzen oder ähnliches.
Aber heißt das zum Beispiel, ne, weil dieses in den Raum sperren und so geht aus verschiedenen Gründen nicht, aber heißt das zum Beispiel so für so Leute, weiß ich nicht, wie dich als Autor, für uns als Medien, wir müssen eigentlich dafür Sorge tragen, dass solche Begegnungen mehr stattfinden? Einfach weil vielleicht die besorgten Bürger von sich aus gar kein Interesse daran haben, in so eine Begegnung aktiv zu gehen, müssten wir sie herstellen, damit das wieder zueinander findet?
Ich glaube, also das wir sperren euch beide in einen Raum, das wäre natürlich das Idealbild. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, dass Leute dazu zu nötigen, die direkte Konfrontation zu suchen. Aber ich glaube, es gibt schon vieles, was in der Richtung etwas hilft. Also es kommt auf die Tonalität an. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man darüber schreibt. Und wenn man, es gibt gerade irgendwie den Trend, dass man diese AfD-Wähler deswegen so ernst nimmt, weil sie einfach so viele geworden sind. Ich finde, das dürfte man aber trotzdem nicht. Also man müsste trotzdem sagen, dass das an sich, die Ängste, die sie haben, rechtfertigen keinen Menschenhass und rechtfertigen keine Verallgemeinerung, und müsste da sehr standhaft bleiben. Das müssten die anderen Politiker, das müssten Talkshows, also man müsste das einfach vehement immer wieder sagen, dass das nicht ernst zu nehmen ist, weil es gefährlich ist, Ängste symptomatisch zu behandeln und damit instrumentalisieren, wie es auch ein Donald Trump macht, und man sieht, wo das hinführt. Und jede einfach deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit zum Beispiel dahin, kann ich mir schon ganz sinnvoll vorstellen, wo wir gerade wieder das Gegenteil machen.
Ja, das stimmt zwar. Und auf der anderen Seite denke ich, auf der Sachebene, in den Argumenten, stimmt das, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn das so eine, weiß nicht, langfristige Lösung sein soll, muss, braucht das ja irgendwie auch ein Angebot von emotional, ich verstehe das, was gefühlt wird, ohne dass ich das gut finden muss. Weißt du, was ich meine? Diesen Zwischenweg zu finden, zwischen zu sagen, nein, sachlich ist das wirklich Unsinn und in der Sache gibt es da gute Argumente dagegen und da kann man auch hart sein und trotzdem den Menschen ein Angebot zu machen, wo die sich emotional gesehen fühlen.
Ja, das finde ich, also ich finde sinnvoll jede Art von Konfrontation. Also ich finde auch, man sollte die Leute zusammen in Talkshows setzen. Ich finde aber trotzdem, dass man immer wieder sagen müsste, dass das wirklich der sehr, sehr falsche Weg ist. Und ich finde, man darf ruhig auch sagen, dass ein AfD-Wählen für mich auf jeden Fall ein Zeichen von innerer Schwäche ist. Und sind die anderen Parteien für mich zum Beispiel nicht so sehr. Ein AfD-Wähler wählt für mich aus Motiven wie Wut, Neid oder Angst. Das sind alles drei Motive, die ich mir vorstellen kann. Also Neid vielleicht auf, warum bekommt dieser die Idee von die, ich bekomme weniger Hartz IV oder sowas.
Da ist mehr Unterstützung das für die als für mich. Ja.
Genau, da ist mehr Unterstützung. Dann Wut, weil man einfach vieles liest. Und ich habe das ja selbst, dass ich bei Terroranschlägen oder sowas sofort instinktiv wütend werde. Und das auch merke. Und das ist ganz leicht, das zu verallgemeinern auch. Aber es sind ja wirklich immer Muslime und so weiter. Also ich verstehe, dass man da landen kann. Ist aber trotzdem falsch. Mhm. Und dann eben Angst. Das könnte mir passieren. Und die Angst ist, glaube ich, das, was man am ehesten aushebeln müsste. Denn Angst ist sehr, sehr stark. Und Angst kann, wenn sie stark genug ist, jede Entscheidung übernehmen. Und die Angst, finde ich, ist einfach nicht gerechtfertigt. Wir sind so sicher hier. Und bei all dem Drama, was es gerade in der Welt gibt, war die Lage selten besser, als sie heute ist.
Angst ist kein guter Ratgeber, sagt Ronja von Rönne, hat sie schon im März gesagt, weit vor der Bundestagswahl. Sie alle, Ronja, Joost, Christian, Katharina, Christine, verbindet was. Sie handeln und versuchen, Dinge zu verbessern und stellen sich dabei auch unbequemen Herausforderungen. Und darüber reden wir auch in 2018 weiter. Kommt gut rüber. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.